Dritter großer Themenblock. Ah, gibt es Fragen? Nein, Chat glaube ich auch nicht. Das hätten wir mitbekommen. Ja, bitte.
Wegen Nitro, weil ja immer noch so auf Nitro begeben wird oder man das halt liest. Ich habe halt schon öfter gehört, man muss da halt voll aufpassen, weil es fehlt ja noch viel. Muss ich da auch mit anderen, also halt Viagra eigentlich, wenn
Personen... Also mit Phosphodiesterase muss man sowieso aufpassen.
Das ist ja mehr oder weniger tödlich.
Aber halt mit anderen auch, wenn der Patient vorher die Blutmittel genommen hat?
Nicht, dass ich wüsste, nein. Also da ergibt sich, glaube ich, ein synergistischer Effekt, ganz einfach, mit zwischen den Phosphodiesterase-Hämmern und dem Nitro. Aber das, also kenne ich andere andere Wechselwirkungen, die so fulminant wären wie in dieser Kombination, kenne ich jetzt nicht. Und Blutdruckmedikamente und Nitro kann man durchaus kombinieren auch, ja, schon. Es gibt ja auch oft diese spezifischen Medikamente, die quasi nur im Herzgefäß Nitro spenden auch, das gibt es ja auch. Aber das sind sehr spezifische Fragen. Da müsste ich jetzt auch nochmal kurz überlegen, wahrscheinlich, und nachrecherchieren. Aber prinzipiell kenne ich da keine weiteren Wechselwirkungen. Noch Fragen? Okay. Dritter Themenblock. Kommen wir zu den Herzrhythmusstörungen. Wir haben jetzt schon das ACS gehört, wir haben jetzt die Herzinsuffizienz gehört und kommen wir zu den Herzrhythmusstörungen. Grob unterteilt in Bradykarde- und Tachykarde-Herzrhythmusstörungen. Man könnte auch noch normofrequente Herzrhythmusstörungen definieren, aber ich denke mit Einfachheit halber, dass wir das jetzt außen vor lassen. Ich möchte mich auf die wichtigen Themen fokussieren. Einfache Definition, Herzfrequenz unter 60 wird als Bradykardie definiert. Ob diese jetzt pathologisch oder physiologisch ist, sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt auch physiologische Bradykardien, Stichwort Sportlerherz. Andere Richtung, Tachykardie-Herzrhythmusstörungen. Sobald jemand in Ruhe eine Herzfrequenz von über 100 hat, würde man auch schon von einer Tachykardie sprechen. Auch wiederum, ist das pathologisch oder nicht, muss man im klinischen Kontext beurteilen. Wir sehen hier oben einen Rhythmusstreifen. Für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, die Kastal-Methode, wie man eine Herzfrequenz anhand des Blicks ganz schnell beurteilen kann. Vorausgesetzt natürlich die Standard-Schreibgeschwindigkeit von 50 mm pro Sekunde. 25 mm, 50, bin mir jetzt nicht sicher, 50, gell? Ja, man vergisst immer wieder. 25 ist die Standard, bei 50, dann sieht man alles breiter, weil es schneller durchfährt. Wenn wir jetzt die Standard 25 mm pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit nehmen und uns die Kastal zwischen zwei QRS-Komplexen zählen, die Zahl 300 durch diese Zahl dividieren, dann kommen wir auf die geschätzte Herzfrequenz. Sprich, wenn wir hier am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300 durch 7 wären ungefähr 35, 40, 45, 45 Schläge pro Minute. Ich sehe als Blickdiagnose, dass es sich hier um eine Bradykardie handelt. Umgekehrte Tachykardie, wenn ich hier zähle, ein Kastal nicht einmal 300, also hier haben wir eine Herzfrequenz von ungefähr 300. Was es jetzt für ein Rhythmus ist, ihr habt noch einen EKG-Kurs, das soll jetzt kein EKG-Kurs sein, den werdet ihr morgen noch haben, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Was ist die Ursache der Herzrhythmusstörungen? Primär wieder einmal die KHK, wieder strukturelle Herzerkrankungen, oftmals der Herzinfarkt, Kardiomyopathien. Es gibt aber auch extrakardiale Ursachen, wie euch alle denken könnt, jeder, der mal laufen war, die physiologische Anpassung kann zu einer Tachykardie führen. Wenn ich zu viel Kaffee trinke, weil ich lernen muss, kann das zu Tachykardien führen. Umgekehrt Bradykardien, natürlich auch Intoxikation. Durchaus möglich, Stoffwechsel- und Elektrolytstörungen jetzt ganz allgemein. Natrium und Kalium, da dürftet ihr auch noch einen Vortrag dazu haben. Good to know, das ist auch wieder so eine wichtige Sache, die man auf jeden Fall aus dem FF können muss, wenn man als Arzt auf einer Abteilung arbeitet oder Ärztin. Es gibt schockbare Rhythmen gemäß der ERC, die muss man unbedingt per Blickdiagnose erkennen können. Warum? Wenn ein Defi auf den Patienten pickt, dann drücke ich auf die Schocktaste und der Patient bekommt einen Schock. Elektrische Kardioversion. Wir sehen hier den ersten schockbaren Rhythmus. Kann sich kurz jeder für sich überlegen, was das ist. Eine ventrikuläre Tachykardie mit einem Zusatz, sie muss pulslos sein. Was ist das? Auch mal kurz, lasse ich zum Überlegen. Ein Kammerflimmern. Oben die PVT, pulslos, ventrikuläre Tachykardie. Man glaubt es gar nicht, wenn man auf einer kardiologischen Station arbeitet, was für EKGs bei oft klinisch unauffälligen Patienten möglich sind. Ich habe selber nie für möglich gehalten, dass ich zum Beispiel ventrikuläre Tachykardien bei sitzenden Patienten sehe, aber das gibt es anscheinend. Also deswegen der Zusatz pulslos, ja, pulslos ventrikuläre Tachykardie und unten das Kammerflimmern, Schrägstrich Flattern. Flattern schaut im Landes aus, regelmäßiger, schockbar. Beginnen wir mit den bradykarden Herzrhythmusstörungen. Da möchte ich mich auf zwei fokussieren. Zum einen das Sick-Sinus-Syndrom und zum anderen der AV-Block. Sick-Sinus-Syndrom, wir beginnen wieder mit der Herkunft der Äthiologie und kurzer Diagnostik. Beim Sick-Sinus handelt es sich, wir werden es dann in einem anatomischen Bild nochmal sehen, um eine degenerative Erkrankung des Sinusknoten. Der Sinusknoten feuert nicht mehr die Impulse, die den Rhythmus so vorgeben, wie wir es gerne in der Physiologie hätten. Dies passiert sehr zum Nachteil der Patienten, sehr häufig idiopathisch. Oft, wenn man den Patienten aufklärt, was er hat, verstehen sie oft nicht, warum sie das jetzt haben. Und auch selbst kann man das dann oft nicht wirklich erklären. Es ist tatsächlich sehr häufig idiopathisch, aber trotzdem sehr häufig auch mit der KHK vergesellschaftet. Und die klassischen Risikofaktoren sind auch wieder hier ein Thema. Auch die Infektionen können es auslösen. Verschiedenste Viren. Der AV-Block unterscheiden wir drei Grade. Grad 1, Grad 2 und Grad 3. Nochmal kurz zur Wiederholung. Grad 1 kann durchaus auch physiologisch auftreten. Ich nehme mal stark an, dass wenn wir hier jetzt stichprobenartige EKGs machen würden, würden einige von uns einen AV-Block Grad 1 aufweisen. Ist einfach definiert, wenn die AV, also die PQ-Zeit im EKG, je nach Quelle wieder zwischen, also über 200 bzw. 220 Millisekunden beträgt. 6% sind physiologisch, also haben das physiologischerweise. Aber auch Medikamente können das auslösen, zum Beispiel Digitalis. Das Digoxin oder Digitoxin, Beta-Blocker, Calcium-Kanal-Blocker seien da noch erwähnt. AV-Block 2, wir unterscheiden den Wenckebach und den Mobitz. Ich würde jedem eine Eselsbrücke dazu raten. Ich werde jetzt meine Eselsbrücke jetzt nicht unbedingt bekannt geben, weil sie ein bisschen laut ist und komisch ist. Aber prinzipiell kann man sich ja vorstellen, dass der Mobitz von irgendwo rausspringt und der Wenckebach, wenn man die Silben bildet, immer länger wird. Im Wenckebach verlängert sich die PQ-Zeit zusehends, bis ein QRS ausfällt. Und beim AV-Block Grad 2 Typ Mobitz ist die PQ-Zeit konstant verlängert, bis ein QRS ausfällt. Wir werden dann noch eine Grafik sehen, in der das beschrieben wird. Vielleicht wichtig zu wissen, der AV-Block Typ Wenckebach ist weniger gravierend einzuschätzen als der AV-Block Mobitz. Ein Sportlerherz kann durchaus zum Beispiel in Ruhe bei erhöhtem Vagotonus einen AV-Block Wenckebach aufweisen. Mobitz ist da schon eher häufiger zu beobachten, da strukturelle Herzerkrankungen diesen sehr häufig verursachen. Da wieder erwähnt die KHK, Myokardinfarkt, Kardiomyopathien. AV-Block 3 ist dann schon der gravierendste, der eigentlich fast immer eine therapeutische Intervention notwendig macht. Dieser ist meistens erworben, kann auch konsekutiv aufgrund eines AV-Block 2 weiter sich entwickeln, da eben häufig ein Mobitz, der in einen Wenckebach in einen Grad 3 übergeht. Auch da Herzinfarkt und nach dem Herzinfarkt der Grad 3 da auftritt. Klappen-OPs, Infektionen, Medikamente. Wie diagnostizieren wir das Ganze? Entweder wir haben es schwarz auf weiß, indem wir ein EKG machen und es hier dokumentieren. Alternativ kann man dem Patienten nach Hause ein Langzeit-EKG mitgeben und diese Episoden dokumentieren. Und Loop Recorder, für alle, die das noch nie gesehen haben, das ist ein kleines EKG-Ding, das man einfach in die Brust implantiert und das über ein Jahr, ich denke ein Jahr, alle Events aufzeichnet und dann beim nächsten ambulanten Besuch ausgelesen werden kann und diese Events dann sehr gut zeigt. Hier noch einmal ganz links unsere elektrische Herzleitung. Aus dem Prometheus wieder mal genommen, der Sinusknoten, der über den Vorhof in den AV-Knoten weiterleitet, Hissche Bündel, der Varaschenkel rings rechts und dann die Purkinjefasern ganz zum Schluss. Wir sehen hier im EKG abgebildet, das ist jetzt rechts das EKG und links welcher Strom im EKG welche Zacke verursacht. Das ist aus dem EKG-Kurs für Isabel. Vielleicht kennen manche von euch das Buch. Wir sehen hier im Vorhof die P-Welle. Dann die Überleitung von P-Welle zu QRS-Komplex, die PQ-Zeit, beziehungsweise schon ab dem Beginn der P-Welle. Dann sehen wir weiter den QRS-Komplex, sprich die Stromausbreitung über den QRS, also über den Kammer. Und dann die ST-Strecke mit T-Welle, die allgemein als Repolarisation ja auch bekannt ist. Sick-Sinus-Syndrom, ihr habt es hier in den gelben Kreisen eingezeichnet, da befindet sich die Lokalisation der Pathologie vor allem im Sinusknoten, Sick-Sinus. Das bedeutet, der Sinusknoten feuert nicht mehr die Impulse, so wie wir uns das gerne vorstellen würden. Im EKG können wir uns eigentlich schon ableiten, fehlende P-Wellen. Alternativ dazu der AV-Block, wo ist da das Problem? Im AV-Knoten. Ihr seht hier den AV-Knoten, beziehungsweise da ein bisschen in Rot, das ist ein bisschen falsch eingezeichnet, der AV-Knoten ist ja eher weiter vorgelagert. Die PQ-Zeit, hier befindet sich die Pathologie, hier eingekringelt. Ihr seht hier ein EKG. Es kommen P-Wellen, aber es kommen nicht genug P-Wellen. Wenn wir jetzt noch einmal die Kastel-Methode, die bewährte, verwenden, wir haben hier 1, 2, 3, 10, 300 durch 10, 30. Wir haben eindeutig eine Bradykardie, jetzt nach dem Auge geschätzt, aber eine normale PQRS-T-Morphologie. Sprich, die P-Welle arbeitet, ein QRS-Komplex folgt und die Repolarisation erfolgt auch. Aber dazwischen passiert nichts. Das ist ein Kennzeichen für einen Sick-Sinus. Der Sinusknoten feuert viel zu selten. Ausbleibende P-Welle, schmale QRS. Ihr werdet jetzt gleich in weiteren Beispielen sehen, je weiter oben der Impuls oder Taktgeber ist, desto schmaler der QRS. Wenn der Sinusknoten normal arbeitet, dann habt ihr in der Regel schmale QRS. Je weiter unten, je weiter distal vom Sinusknoten sich der Taktgeber befindet, desto breiter werden die QRS-Komplexe. Als Quelle Life in the Fast Lane kann ich auch empfehlen. Hat sehr viele interessante Quellen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier PQZ, 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 weg. Was sehen wir hier? Ich gebe mal kurz Zeit, schaut euch das an, überlegt euch was. Prinzipiell ist der ja gar nicht so Prädikat, muss man auch dazu sagen. Der ist aber ein Prädikat. Gut, ich löse es auf. Wir sehen hier mit den Strichen markiert, das ist jetzt nicht super genau. Wir beginnen immer mit der PQ-Zeit am Anfang der P-Welle und da, wo die Q-Zacke beginnt, das ist die PQ-Zeit. PQ ist hier diese Länge, immer länger werdend, also Wenckebach, 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 Wenckebach und dann fällt es aus. Manche kennen vielleicht diesen Trick mit den Silben. So kann man sich das merken. Der Wenckebach wird immer länger und dann fällt es weg. AV-Block, Typ Wenckebach, Grad 2. Und hier unten, Totalprädikat, P-Welle, ich hätte da jetzt eine P-Welle geschätzt, P-Welle, da fällt die P-Welle rein, P-Welle, P-Welle. Da kann man die Fragen stellen, ob nach jeder P-Welle ein QRS-Komplex folgt, beziehungsweise ob vor jedem QRS eine P-Welle sich befindet. Das empfehlen die ERC-Guidelines bei der EKG-Beurteilung. Wenn das der Fall ist, dann stehen sie in einem Kontext zueinander. Hier in dem Fall sehen wir, dass sie in keinem Kontext zueinander stehen. Also nochmal oben die Erklärung länger werdend, ausbleibender QRS. Und hier sehen wir jetzt mit Strich markiert P, 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 P und mit dem Punkt markiert den QRS-Komplex, der an sich in absolut keinem Zusammenhang steht. Kommt vollständige Dislokation, also Dissoziation, nicht Dislokation, Dissoziation, einer V-Block Grad 3. Schaut euch das EKG an, ihr seht hier, der Taktgeber kommt noch vom Sinusknoten, dementsprechend ist der QRS schmal. Hier ist der Taktgeber schon anscheinend irgendwo anders. Hier beginnt schon die Kammer sich selbstständig zu erregen. Ein ventrikulärer Ersatzrhythmus beginnt zu greifen und dementsprechend sehen wir hier, dass der QRS-Komplex schon breiter wird. Steht in keinem Zusammenhang. Genau. Kurz Zusammenfassung, eine P-zu-QRS-Abweichung, AV-Block. Hier noch einmal zusammengefasst, beides ist die gleiche Herzrhythmusstörung, wir würden beides als AV-Block Grad 3 bezeichnen. Wir sehen hier P-Welle, 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 P-Welle und so weiter und QRS in keinem Zusammenhang miteinander. Hier unten genau das Gleiche. Wir sehen aber eine unterschiedliche QRS-Morphologie. QRS ist hier schmal und hier breit. Offensichtlich diese Block-RSR-Konfiguration, wie wir sie auch als Hasenohren manchmal bezeichnen. Wir sehen hier, dass der ventrikuläre Ersatzrhythmus hier noch relativ weit proximal in Richtung Sinusknoten beginnt und dementsprechend der QRS-Komplex eher schmal ist. Der ventrikuläre Ersatzrhythmus im zweiten Beispiel ist eher weiter distal gelegen und dementsprechend ist der QRS breit. So eine kurze Zusammenfassung noch. Genau, der Ort des Ersatzrhythmus entscheidet über die QRS-Breite. Wie therapieren wir das? Ein Sick-Sinus, nur wenn er Symptome zeigt. Wenn der Patient keine Symptome hat und normofrequent ist, dann ist es ja eigentlich keine bradykarde Herzrhythmusstörung. Dann ist es ja eine normofrequente Herzrhythmusstörung. Der braucht keinen Schrittmacher eigentlich. Die Frage ist auch, wie man das diagnostiziert. Wenn das normofrequent schlägt, dann würde man da keinen Interventionsbedarf sehen. Könnte einen sinoarteriellen Block, wurscht. AV-Block Grad 1, haben wir vorher gesagt, physiologisch sehr häufig, kein Interventionsbedarf. AV-Block Grad 2, wie bereits vorher erwähnt, häufig eine Progredienz zum AV-Block Grad 3. Dementsprechend wird sehr gerne auch schon prophylaktisch ein Schrittmacher implantiert, wenn man den Patienten schon angebunden hat. AV-Block Grad 3, diese Patienten sind klinisch sehr häufig, also häufig sehr auffällig und dementsprechend profitieren sie sehr stark von einem Schrittmacher. PM steht für Pacemaker. Früher hat man noch Einkammer-Schrittmacher verwendet, das heißt eine Kammer, da wurde eine Elektrode reingesteckt und irgendeine Intelligenz, ein Computer hat dann gesagt, so Herz, du schlägst jetzt und jetzt und jetzt. Mittlerweile verwendet man einen Zweikammer-Schrittmacher. Mit zwei Kammern ist diesmal nicht die Resynchronisation gemeint, dass links und rechts eine Sonde liegt, sondern die Kammer Vorhof und die Kammer Ventrikel. Die zwei sind gemeint. Ich zeige euch das gleich anhand eines Bildes. Noch einmal zusammengefasst. Sieg Sinus, wenn symptomatisch, dann Implantation Schrittmacher. Block 1 nix. Grad 2 Mobitz, Wenckebach gar nicht so, aber Mobitz häufig Progredienz, deswegen Schrittmacher, schon prophylaktisch. Grad 3 fast schon zwingend. Und es wird ein Schrittmacher als Zweikammer-Schrittmacher implantiert. Wir sehen das hier rechts anhand einer kurzen Grafik, die ich von Medtronic dankenswerterweise übernommen habe, einem namhaften Medizinprodukthersteller. Wir sehen wieder genau das gleiche, ein Aggregat und eine Intelligenz. Wir sehen einen Computer, der quasi unterhalb der Subklave implantiert wird, also über der Fasze thoracalis, schieß mich tot, also da irgendwo im pektoralen Bereich. Es ist wichtig, dass die Subklave punktiert wird, die Vena Subklave, und über die Vena Subklave wird dann in den rechten Vorhof vorgegangen. Und hier haben wir dann die Ventrikelsonden, die dann gesetzt werden, entsprechend eine im Vorhof. Man sieht es hier jetzt nicht so schön, weil es abgeschnitten ist, die im Bereich des Sinusknotens ist und damit auch den Sinusknoten messen kann, ob der noch überhaupt einen Eigenrhythmus herstellt. Und dann eine im Ventrikel. Vorhofsonde, Ventrikelsonde. Was könnt ihr euch jetzt merken? Ein Patient vor euch mit Bradykardie. Folgende mit Bedacht zu nehmende No-Brainer möchte ich euch damit mitgeben. Atropin ist das Standardmedikament für die Bradykardie. 0,5 Milligramm, eine Ampulle, die kann man getrost geben. Manchmal werdet ihr aber keinen Effekt bemerken, weil man V-Block 3 wirkt eigentlich nicht. Weil wenn ihr euch vorstellt, Atropin, wir haben das ja vorher schon bei den Antiarrhythmika-Klassen gelernt, Atropin wirkt ja als Parasympatholytikum über den Muscarin-Rezeptor im Herzen. Ja, Sinusknoten können wir noch so viel stimulieren, wie wir wollen. Wenn das nicht in den Ventrikel weitergeleitet wird, dann kommt das nicht an. Deswegen, man kann es probieren, man soll es auch probieren, die ERC empfiehlt das auch, aber prinzipiell muss man sich überlegen, was für eine Form der bradykarden Herzrhythmusstörung ist. Adrenalin ist unser bekanntes Schockmedikament, empfehlenswerterweise als Supraplitz, das ist die entsprechende Dosierung. Supraplitz meint, es gibt Suprarenin-Ampullen, das ist 1 Milligramm Epinephrin oder Adrenalin auf 1 Milliliter, also die höchste Konzentration, 1 zu 1000, glaube ich, 1 zu 1000 im Vergleich zu 1 zu 10.000. Wenn man das in eine Kurzinfusion spritzt, dann hat man eine Konzentration, in der man mit 0,5 bis 1 Milliliter Titrationsschritten den Blutdruck bzw. den Patienten hämodynamisch stabilisieren kann. Das kann man pro Minute wiederholen. Adrenalin würde ich vorsichtig sein. Es wird immer wieder empfohlen, auch in den Guidelines sehr oft, dass man das nur, wenn man wirklich erfahren ist, damit anwenden soll. Ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Wer weiß, was ihr mal machen wollt, sondern was für Situationen euch finden werdet. Atropin, Adrenalin. Atropin ist eher kardioselektiv und Adrenalin eher das klassische Schockmedikament, das auch auf den Blutdruck wirkt. Im Prinzip soll das aber nur überbrücken, bis der Defi wieder mal pickt. Wir sind schon wieder bei Defibrillationsbereitschaft, beziehungsweise ein Defi, der ein bisschen mehr kann als nur defibrillieren, pacen. Wir haben jetzt schon gelernt, wir wollen einen Pacemaker, aber oft ist es so, dass die Patienten klinisch so auffällig sind und so instabil werden hämodynamisch, dass man sie irgendwie überbrücken muss, bis man diese Herzschrittmacherimplantation des permanenten Schrittmachers durchführen kann. Deswegen empfiehlt es sich, wenn der Patient wirklich, wirklich kritisch ist, dieses Pacing transkutan durchzuführen. AP-Elektrodenposition, ich weiß, ihr seid es gewohnt, dass man quasi eine über der rechten Subklave, sage ich, also der rechten Brust und dann also diese Quere, die man im Liegen positionieren kann, die Defi-Elektroden, das seid ihr normalerweise gewohnt. Hier in dem Setting würde sich empfehlen, dass man das anterior-posterior klebt. Bedeutet, eine Elektrode würde sich über dem Sternum befinden und die andere Elektrode zwischen den Schulterblättern. Das ermöglicht eine ideale Wanderung des Stroms. Aber bitte beachtet eine Sache dabei, falls ihr mal bei sowas dabei ist und es geplant wird, sediert bitte die Patienten. Es ist irrsinnig unangenehm, wenn da ein Strom 70 Mal die Minute durchs Herz durchgeschossen wird. Da bietet sich eine Kombination aus Benzodiazepinen und Opiaten an, zum Beispiel Dormicum 2 Milligramm und 50 Mikrogramm Midazolam, Fentanyl zum Beispiel. Ketanest ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, was gegeben wird. Das ist je nach Präferenz. Aber das soll einmal ein Kochrezept sein. Ich glaube, die Nerdfallmediziner empfehlen das. Bradykardia-Herzrhythmusstörungen. Kommen wir zu den Tachykarden-Herzrhythmusstörungen. Da ist wohl das Allerbekannteste das V-Flimmern, das Tachykard überleitet, das sogenannte Tachykarde-V-Flimmern. Warum überleitet, weil prinzipiell ist der V-Knoten unser physiologischer Sieb. Bedeutet, in der Refraktärzeit, bis sich die Zellen wieder regenerieren, können sie keinen Strom durchleiten. Und dementsprechend bei diesen hochfrequenten, ungeordneten Aktionen, die da der V-Hof versucht durchzuschießen, filtert der AV-Knoten so weit, dass nicht jeder Impuls des Sinusknotens eine Kammererregung ergibt. Dementsprechend normales V-Flimmern. Wenn es aber jetzt dazu kommt, dass aus welchen Gründen auch immer dieses Flimmern weitergeleitet wird, kommt es zum Tachykarden-V-Flimmern. Eine der bekanntesten und häufigsten Herzrhythmusstörungen, die ihr noch in eurer klinischen Zeit sicher erleben werdet. Ursachen dafür auch wieder sehr unbefriedigend. Generell fürs V-Flimmern idiopathisch. Viele Patienten bekommen, auch wenn sie keine Risikofaktoren aufweisen, V-Flimmern. Aber natürlich ist es auch sehr stark verhaftet mit den strukturellen Herzerkrankungen, da sei auch wieder die koronare Herzerkrankung erwähnt. Dann möchte ich noch zwei weitere, beziehungsweise insgesamt drei Rhythmen mit euch durchgehen. Zum einen die, oder Pathologien, die AVNRT, die AV Node Reentry Tachykardie. Davon abgezweigt die AVRT, die kommt noch eine separate Folie, also die AV Reentry Tachykardie. Und Kammertachykardien, wo einfach ein breiter QRS auftritt. Die AVNRT tritt in der Regel bei jungen, herzgesunden Patienten auf und ist auch nicht so maligne wie alle anderen Tachykarden-Herzrhythmusstörungen. Man spürt die Palpitationen, aber häufig ist diese Rhythmusstörung selbstlimitierend und wenn sie es nicht ist, dann kann man sie sehr oft auch selbstständig wieder quasi therapieren. Also nicht selbstständig, sondern kann sie leicht therapiert werden. Eine Möglichkeit, wie man das dann, wenn es wirklich zu Beschwerden kommt, therapieren kann, ist die elektrophysiologische Untersuchung oder auch EPU. Kammertachykardien treten vor allem auch bei strukturellen Herzerkrankungen auf, manchmal sind sie genetisch. Auch hier sei zur Diagnostik wieder gesagt, ein EKG-Langzeit-EKG oder ein Loop Recorder wären Möglichkeiten. Hier noch einmal zusammengefasst grafisch, weil ich finde, da kann man sich das immer ein bisschen besser vorstellen. Ich hoffe, dass alle GIFs entsprechend arbeiten. Ja, tun sie. Ihr seht hier im Vorhof diese kreisenden Erregungen und nicht diese geordnete Aktion, wie wir das gern hätten. Und wenn wir normofrequentes V-Flimmern haben, dann siebt der V-Knoten hier durch und nicht jeder Impuls, der den V-Hof abgibt, wird auch wirklich in die Kammer weitergeleitet. Bei der AVNRT, Node Reentry Tachykardie, entsteht eine kreisende Bewegung im Bereich des V-Knotens. Und ihr müsst euch bedenken, dieser Pfeil, jede Erregung ist eine kreisende Bewegung und jedes Mal, wenn dieser Kreis hier zu diesem hissischen Bündel kommt, wird ein Impuls in die Kammer abgegeben. Das ist die AV Node Reentry Tachykardie. Hier werden Frequenzen jenseits der 160, 170 erreicht. Wie wir aber vorher besprochen haben, der Impuls bzw. Taktgeber befindet sich sehr weit oben und dementsprechend handelt es sich um eine schmalkomplexige Tachykardie. Anders als bei der Kammertachykardie, wo sich hier beispielsweise die Läsion aufgrund einer KHK beispielsweise, einem stattgehabten Herzinfarkts, im Bereich der Kammer befindet. Hier entsteht die kreisende Bewegung im Bereich zum Beispiel der Purkinjefasern. Es entsteht ein Areal, in dem auch eine kreisende Bewegung immer wieder neue Impulse setzt und es kommt zu einer breitkomplexigen Tachykardie. Diese drei Tachykarden-Herzrhythmusstörungen möchte ich euch jetzt näher bringen, beziehungsweise jetzt noch die AVRT. Ich glaube, das ist die nächste Folie, da habe ich es nochmal schön eingeklingelt. Genau, jetzt kommen wir noch zur AVRT. Viele kennen das auch als Präexzitationssyndrom, beziehungsweise ein bekannter Vertreter ist das Wolff-Parkinson-White-Syndrom. Patienten, die ein Wolff-Parkinson-White-Syndrom aufweisen, haben ein sogenanntes Kent-Bündel und hier entsteht dieser Reentry-Kreis nicht im Bereich des AV-Knotens, sondern aufgrund eines akzessorischen Bündels irgendwo im Bereich zwischen Vorhof und Kammer. Bedeutet, wenn wir dann eben ein Aktionspotenzial haben vom Sinusknoten über den AV-Knoten über die Kammer, so wird diese wieder zurück weitergeleitet. Ich kann jetzt nicht erklären, warum der Pfeil in die Richtung geht, weil es normalerweise eben in die Richtung geht, aber wenn es dann eben pathologisch wird, kann es nämlich dazu kommen, dass eine kreisende Bewegung entsteht und so eben dieser AV-Reentry-Kreis geschlossen wird. Wolff-Parkinson-White-Syndrom. Man erkennt es hier anhand des EKGs, ich glaube, ich habe es markiert, jawohl, Delta-Welle. Vielleicht haben das schon manche gehört. Wir sehen hier der QRS, also erstens haben wir nicht diese prominente Q-Zacke, sondern hier gleich aszendierend so eine Delta-Welle, ganz einfach, ein D oder so ein Dreieck. Therapie, Aschmalin, Klasse 1 Antiarrhythmikum, beziehungsweise eine elektrophysiologische Untersuchung. Therapie des V-Flimmerns, da werden die sogenannten ABCs propagiert. A steht für Avoid Stroke. Wie jeder weiß, ist die häufigste Indikation für NOACs, das V-Flimmern zur Prävention. von Schlaganfällen. Ich glaube, ihr habt es auch im ersten Vortrag von Dr. Karolia sehr viel zum Thema NOACs gehört und auch warum man die quasi verabreicht und auch wieder die Studienlage dazu ist. Auch mit den Number Needed to Treat, fand ich sehr spannend, ihm damals auch zuzuhören. Prinzipiell A, Avoid Stroke, NOACs. In weiterer Folge Symptom Management oder B für Better Symptom Management. Hier stellt sich dann sehr oft die Frage zwischen Frequenz und Rhythmuskontrolle. Mit Rhythmuskontrolle ist gemeint, möchten wir das Vorhofflimmern, das Arrhythmische konvertieren in einen Sinusrhythmus, in einen rhythmischen. Das geht nicht immer. Oder wollen wir einfach nur eine Frequenzkontrolle erreichen, sprich wollen wir diese Tachykarden-Episoden, die der Patient hat, medikamentös kontrollieren. Und bei C von ABC, Cardiovascular and Comorbidity, also wieder das klassische 1x1 der inneren Medizin, Blutdruckeinstellung, Statine, Blutzuckermanagement und so weiter. Vorhofflimmern, Pulmonalvenenisolation sei hier als prominentes Beispiel der elektrophysiologischen Untersuchung genannt. Auch für die AVNRT ergibt sich die elektrophysiologische Untersuchung als Therapiemöglichkeit. Und bei Kammertachykardien wollen wir vor allem die Grunderkrankung therapieren. Das ist jetzt aus den ERC-Guidelines, den European Resuscitation Council. Wir sind jetzt nicht bei der ESC, der Society of Cardiology, sondern bei den Reanimations-Guidelines. Und hier ist es vor allem aus Interesse Periarrestarrhythmien, also jene Arrhythmien, die zum Tod führen oder zum Herzstillstand führen oder zu schockbaren Rhythmen führen, möglichst schnell zu beenden oder noch davor einzugreifen, bevor sowas kommt. Zusammenfassend, wenn ihr eine schmale, regelmäßige Tachykardie, eine supraventrikuläre Tachykardie, also eine AV-Reentry-Tachykardie oder Node-Reentry-Tachykardie findet, wird der übliche Therapieweg über 6 mg Adenosin führen, in weiterer Folge 12 mg und wenn noch immer erfolglos 8 mg Adenosin. Für mich auch schon ein bisschen spät. Wenn man sich dann, manchmal gibt es Beispiele in notfallmedizinischen Vorträgen, wo sie EKGs zeigen, man sieht dann eine induzierte Nulllinie. Das heißt, diese Patienten haben über einen kurzen Zeitraum eine vollständige Blockade der Herzleitung, also der Sinusknoten wird de facto komplett blockiert. Und in weiterer Folge kommt es dann quasi zu einer Normalisierung des Rhythmus. Das ist die Rationale hinter dem Adenosin-Algorithmus. Schmal unregelmäßige Tachykardien meinen üblicherweise das Tachykardie-Vorflimmern. Hier, wie bereits vorher erwähnt, wenn keine Kontraindikationen bestehen, der Patient hemodynamisch stabil ist und natürlich ihr mit dem Lasix schon überlegt habt, was ihr da macht, falls eine Herzinsuffizienz ist, wenn der Patient jetzt nicht so akut dekompensiert ist, Beta-Blocker sind da prinzipiell immer gut. Ansonsten bei Herzinsuffizienz Amiodaron, hier nicht in der Reanimationsdosis von 150, sondern mit 300 mg ADKI. Achtung, Embolie, was möchte ich damit sagen? Amiodaron ist ja nicht nur ein frequenzkontrollierendes Mittel, sondern auch ein rhythmisierendes Mittel. Patienten, die Amiodaron bekommen, können durchaus aus dem arrhythmischen Vorflimmern in einen Sinusrhythmus konvertieren. Und dieser Mechanismus, wo das Arrhythmische ins Rhythmische übergeht, hat den Nachteil, dass, falls sich ein Thrombus im Vorhof befindet, dieser genau in dem Moment einen Schlaganfall verursachen kann. Deswegen ist es wichtig, herauszufinden zwei Sachen. Entweder hat der Patient den Onset dieses Tachykarden-Vorhofflimmerns unter 48 Stunden gehabt und kann er das wirklich sicher bezwecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Vorhofthrombus gebildet hat, de facto nicht existent. Oder hat er über 3 Wochen durchgehend eine Antikoagulation in Form von OAX, also zum Beispiel dem Fenproquimon oder NOAX genommen. Das sind die zwei Sachen. Wenn das gegeben ist und ihr ausschließen könnt, dass ein Embolus höchst unwahrscheinlich oder de facto unwahrscheinlich ist, dann kann Amiodaron gegeben werden. Sonst muss man aufpassen. Es kann, wie gesagt, passieren, dass ein Sinusrhythmus konvertiert. Man würde nur bei Beta-Blockern bleiben. Was heißt jetzt breit regelmäßig? Das ist vor allem die ventrikuläre Tachykardie. Wenn sie nicht pulslos ist, wie wir vorher gesehen haben, dann kann man überlegen, Amiodaron 300 mg zu geben und dann über einen Perfuser über den ganzen Tag aufzusättigen. Ich glaube, 800 mg sind die Tagesdosis oder 900. Müsste ich jetzt nachschauen. Nochmal als Merkspruch, je kritischer, desto Strom. Wenn die Patienten hemodynamisch dekompensieren, instabil werden, dann Defi. Breit unregelmäßig, das ist häufig, sieht man das bei Vorflimmern, die gleichzeitig einen Schenkelblock aufweisen. Siehe, wie wir vorher gesagt haben, dass die Herzinsuffizienz, hier genau das gleiche wie bei schmal unregelmäßig Beta-Blocker. Und gegebenenfalls Kardioversion, bedenken wieder, ob es einen Thrombus geben kann oder nicht. Auch hier wieder, sollte es zu einer Kardioversion kommen, solltet ihr den Patienten schocken wollen, bedenkt bitte eine Sedierung. Je instabiler, desto Strom, das gilt immer. Ja? Hier noch einmal zusammengefasst der Tachykardie-Algorithmus. Prinzipiell genau das, was ich euch jetzt erklärt habe. Ich zeige euch das hier nur deswegen, weil, ich meine, ihr könnt es gerne meine Folie noch anschauen, aber es macht prinzipiell durchaus Sinn, sich das auch mal selbst durchzugehen, beziehungsweise was ich sehr warm ans Herz legen kann, ist einen ERC-Kurs zu besuchen. Das ist ein 2,5- bis 3-tägiger Kurs, wo man genau diese Rhythmen lernt und Algorithmen lernt. Für alle, die sich für Notfallmedizin interessieren. Wenn diese Maßnahmen ausbleiben, und damit möchte ich euch auch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen die Angst nehmen, also ich zumindest beruhige mich auch immer sehr damit. Natürlich gilt die Regel immer First do no harm, wir wollen unsere Patienten nie schädigen, das ist klar. Aber manchmal passiert trotzdem das Unausweichliche und manchmal sind Patienten einfach nicht zu retten beziehungsweise verschlechtern sich trotz aller gesetzten Maßnahmen. Dann merkt euch bitte einfach folgenden Algorithmus, das ist der ALS-Algorithmus, jeder von euch kann reanimieren. Wenn ihr BLS drauf habt und ihr 30-2 pumpt, also 30 Mal Herzdruck massiert, 2-mal pumpt und einen Defi anklebt, habt ihr eigentlich schon 90% davon getan, was man tun kann, um einen Patienten zu retten. Und das gilt in jeder Situation. Ja? Deswegen keine Angst haben, im Nachtdienst prinzipiell kann man nie was falsch machen und Menschen sterben. Das gehört leider dazu. Oder verfallen, werden schlechter. Trotzdem nahegelegt, wer sich auch für diese Einschlägenfächer interessiert, ALS-Kurs, sicher nicht schlecht, wo man eben noch das Adrenalin und Amiodarone dazulernt. Reversible Ursachen, 4Hs und Hits, wer es noch nicht gehört hat, die Hypos und die Hypers, Herzbeuteltamponade, Intoxikation, thromboembolisches Geschehen und der Spannungspneumothorax. Eine Sache möchte ich noch erzählen, ein kleines historisches Schmankerl, weil wir uns ja in so einer historisch prächtigen Einrichtung hier befinden. Und zwar ist das eine Wiener Studie von Professor Holzer, eine der wenigen Wiener Studien aus Makaha, die es tatsächlich ins New England Journal auch gebracht haben. Ich persönlich kenne Professor Holzer nur vom Sehen, ist für mich aber trotzdem eine Legende, er kennt mich jetzt nicht. Vor 22 Jahren ungefähr hat die Universitätsklinik für Notfallmedizin in Makaha herausgefunden oder wirklich mit einer Studie dargelegt, dass therapeutische Kühlung bei Patienten zu einer signifikanten Verbesserung des Outcomes führt. Das wird bis heute wirklich überall verwendet und ist, sei erwähnt, eine Wiener Erfindung. Voraussetzung natürlich, die Patienten haben einen ROSC, also die Patienten müssen erfolgreich reanimiert worden sein, landen auf der Intensiv und sobald sie auf der Intensiv sind, werden sie in einer Temperatur zwischen 32 und 34 Grad gekühlt. Und wie wir hier wunderschön an dieser Überlebenskurve sehen, die Patienten mit Normothermie haben ein deutlich schlechteres Überleben als die Patienten mit Hypothermie. Hier ist nur das Survival gezeichnet, aber es betrifft genauso das neurologische Outcome. Also beide Outcomes sind besser. Wiener Erfindung. Wichtige Medikamente, ich habe sie nochmal zusammengefasst. Ich glaube, dass diese PowerPoint ja dann, glaube ich, auch Zugriff für euch alle sein wird. Die No-Brainer sind hier, wie gesagt, mit Bedacht zu wählen. Die vom Kollegen Caroli sind da wesentlich besser. Also das sind größere No-Brainer, weil die kann man wirklich deppen ein. Also Zoldem 10 Milligramm ist ja wirklich etwas, was man immer geben kann fast. Bei den Sachen muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Also da bietet es sich natürlich an, Erfahrung zu haben und überhaupt einschlägige Kurse zu besuchen. Ich habe trotzdem ein bisschen zusammengefasst, so was mir halt in den Sinn gekommen ist, was euch vielleicht interessieren könnte. Also die wichtigsten auf einen Blick Notfallmedikamente. Sind aber nicht vollständig. Kontraindikation bitte selbstständig beachten. Jeder Arzt ist selbstverantwortlich bei der Verabreichung. Kommen wir zum Abschlussquiz. Wie sind wir mit der Zeit? Sehr gut. So, 10 Fragen. Ich denke, das werden wir schnell hinter uns bringen und dann kochen schon die Köpfe, glaube ich. Das passt. 27, ich glaube, das war mir vorher auch. Na dann, los geht's. Ganz einfache Frage. Passt. Sei erwähnt, nur wenn jemand Tachykard oder Bradykard ist, heißt es nicht, dass es pathologisch ist. Und nur wenn jemand normofrequent ist, heißt es nicht, dass es physiologisch ist. Passt. Nächste Frage. Noch ganz einfach. Ich glaube, der Burger illustriert das ganz gut. So, wunderbar. Ah. So, genau. Idiopathisch ist nicht die häufigste Ursache, das ist leider das Problem. Ja. Die häufigste ist tatsächlich die KHK und alle damit assoziierten Pathologien. Das geht auch schnell. Wunderbar. Genau. Kann man flimmern und flattern. Vorhofflimmern ist kein Schockparhythmus. Vorhofflimmern ist arrhythmisch, aber ist nicht zum... Ich meine, man kann es Schockbums in den Sinusrhythmus zu kardiovertieren, aber das ist jetzt kein Schock... Also hat im Reanimationskontext jetzt nichts verloren. Und der STEMI ist auch prinzipiell kein schockbarer Rhythmus. Richtige Antwort. Als Ursache sind meist Medikamente infiziert. Nein, nicht unbedingt. Äthiologisch eben häufig idiopathisch und Atropin kann ich eigentlich verabreichen. Ist eine Bradykardie-Störung, je nachdem natürlich, wie sich die Klinik des Patienten präsentiert. Und breite Chores im EKG. Nein, es sind schmale Chores im EKG. EKG-Kurs, da werdet ihr wahrscheinlich hier noch ein bisschen was drüber hören. Gut. Ja. Okay, da gibt es ein bisschen eine Diskussion zwischen Mobitz und Wenckebach. Ich hätte mich für den Wenckebach entschieden. Also es ist natürlich schwierig so zu beurteilen, aber hier wird die PQ, kann man diskutieren. Es ist natürlich schwierig, das anhand eines kurzen Rhythmusstreifens zu beurteilen. Hoppala, schon wieder falsch geklickt. Ich würde sagen, dass beides richtig sein kann. Ja, also ich habe jetzt halt den Wenckebach gewählt, aber Mobitz ist durchaus auch möglich. Block 1 nicht und Block 3 auch nicht. Genau, die elektrische Kardioversion ist eher bei den Tachykardenarrhythmien angesiedelt. Hier geht es ums transkutane Pacing. das ist eine gemeine Frage. Ich weiß nicht. Noch. Ja, bitte, die meisten haben es fast richtig. Ja? Also die AV Re-Entry ist das akzessorische Leitungsbündel zwischen Atrium und Ventrikel und die NRT N für Node, also im Knoten die kreisende Erregung. Bezüglich Adenosin, bei beiden Tachykarden-Rhythmusstörungen wäre Adenosin angezeigt und beides ist rhythmisch. Letzten drei Fragen. Ah, das EKG sieht man noch gar nicht. So, jetzt sieht man es. Ui. Also Frequenz abschätzen, das ist eher Tachykard. Also wir bewegen uns da schon jenseits der 150, hätte ich jetzt geschätzt. Kurze Auflösung für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ein tachykardes Vorhofflimmern. Und was geben wir da, wenn eine reduzierte Ejektionsfraktion vorhanden ist, können wir Amiodarone geben zur Frequenzkontrolle, aber auch zur Rhythmuskontrolle. Wenn wir aber keine Rhythmuskontrolle haben wollen und nur ein bisschen senken wollen, dann wäre das Metoprolol 2,5 mg Kurzinfusion IV die Wahl. Was gibt es da nur zu sagen? Aufpassen, wenn ihr das Amiodarone gebt, bezüglich des Thromboserisikos, ja, 48-Stunden-Regel, bezüglich des Onsets, beziehungsweise wenn eine Antikoagulation etabliert ist, dann muss diese 3 Wochen durchgehend gegeben worden sein. Genau, ASS hat in dem Setting jetzt eigentlich nichts verloren und Urapidil würde den Druck abschießen, das wollen wir nicht. Alpha-1-Antagonist. So, letzten 2 Fragen. Genau, jetzt glaube ich eh schon Bezug nehmend auf die Thrombusfrage. Ja. Vorsicht, diese Fangfrage. Genau lesen. Ja, die meisten haben es eigentlich richtig. Es hat sich niemand für den PCY-Inhibitor entschieden. Sehr gut. Gesicherter Onset 24 Stunden. Hey, warum habe ich das als richtig? Es sind ja 48 Stunden eigentlich. Also eigentlich wären es ja 48 Stunden. 3 Wochen durchgehende ORK, aber ich habe es anscheinend selber auch richtig angekreuzt. Und die meisten auch. Es wären 48 Stunden gewesen. Und bei kritisch instabilen Patienten sofort. Das erklärt sich auch von selbst. Ja. Genau. War jetzt nicht der Lerneffekt, den ich mir erwartet hätte. Also 48 Stunden, merkt es euch bitte. Aber ihr seht, mein Hirn schläft auch schon. Gut, letzte Frage, Finale. Das ist auch eine Schätzfrage, sage ich jetzt.
Gut.
Metronidazol tatsächlich bis 15 Milligramm, ja, das ist möglich. Auch wenn wir mit 2,5 beginnen, da kann man schon ordentlich noch steigern. Atropin bis 3 Milligramm genauso, das sind ja auch noch sehr viele Wiederholungen. Warum ist jetzt gelb falsch? Weil man bei ALS-Reanimation noch einmal 150 Milligramm Amiodaron nachschießen kann. Also sind es maximal 450 Milligramm, die man bei der ALS-Reanimation verwenden kann. Und Adrenalin 100 Milligramm, damit wird man, glaube ich, ganz Wien versorgen können. Ja, das ist sehr viel. Reanimation, erinnert euch, 1 Milligramm ist die Reanimationsdosis. Und das ist schon eine sehr hohe Dosis. So, kommen wir zum Podium. Ich gratuliere recht herzlich den Gewinnern. Platz 2 und Platz 3. So, da. Gibt es Fragen? Gut, dann möchte ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und damit ist der Vortrag vorbei. Ja.